Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann.
Und da sind wir wieder. Herbstferien sind hier jedenfalls in Österreich bald. Weiß nicht, wie es aussieht. Doro, fährst du in Urlaub? Guten Tag, hallo. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist deine Welt?
Ja, Tag erstmal, hey, moin. Herr Brüggemann.
Ja, ich bin bald an der Nordsee. Ja, moin. Ich fahr in den Herbstferien an die Nordsee, ne?
Ja, du hast Herbstferien. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen uns.
So, und was machst du?
Ich mache Arbeiten. Ich habe gar keine Herbstferien.
Was machst du in deinen Herbstferien?
Also ich glaube, in NRW sind gerade Herbstferien oder es waren schon.
Ich glaube, die meisten waren schon in Deutschland.
Ich glaube, es sind Ferien. Ja, ich glaube, nee, warte mal, Hamburg hat gerade Herbstferien. Hm. Aber NRW hat, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Also es ist Herbstferien.
Du weißt es nicht, weil du arbeitest. Arbeitest und arbeitest. So.
Ja, und weil ich keine schulpflichtigen Kinder habe.
Aha, für dich sind Herbstferien, wenn du sagst, jetzt sind Herbstferien. Das ist nämlich der Unterschied.
So ist es.
So weit muss man erstmal kommen.
Und es ist Herbst, wenn ich sage, es ist Herbst und es ist Sommer, wenn ich sage, so ist es.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
Auf dem Weg zur Weltherrschaft.
Ich muss mich noch der Welt anpassen und du passt dir die Welt an. So ist es.
Ja. Ach, was für ein launiges. Nee, aber gut geht's mir. Ich war viel unterwegs in letzter Zeit. Ich bin auch direkt nach Neue Stimmen, da haben wir ja letztes Mal darüber berichtet, war ich direkt danach in Essen auf einem Liederabend von Elina Garancia. Danach direkt noch einen Tag später. Total.
Echt? Okay.
Also ja, wahnsinnig toll gesungen.
Lang leben die Mezzo-Stimmen, das muss man sagen.
Also richtig toll. Okay. Und vor allem, was sehr schön war, war in der Philharmonie in Essen. Sehr schlecht verkauft, muss man sagen. Also halb leer. Okay. Was aber überhaupt nichts ausgemacht hat. Weil es war.
Aber dafür möchte ich mit dir heute auch nachreden. So ein bisschen so Verkaufszahlen und sowas. Das ist ganz interessant. Da habe ich auch noch ein paar schöne Geschichten, ja?
Ja, also ich habe so für den ersten Moment habe ich gedacht, so, ach Mensch, schade. Mhm. Aber es war, dadurch hat es einen total intimen Rahmen auch gehabt. Okay. Also es war wirklich, wirklich nett. Und sie hat toll gesungen. Also die Programmzusammenstellung. Mhm. War, ich würde sagen, wild. Aber es macht nichts. Es war trotzdem total aufgegangen. Und das Schöne ist, sie hat zwischendurch auch zu dem ein oder anderen Stück was erzählt. Okay. Also warum sie das ausgewählt hat und was sie für einen persönlichen Bezug hat.
Und Orchester ist dann irgendwie die Bukarester Philharmonie, oder was?
Nee, war kein Orchester, war mit Klavier. Okay. Liederabend. Und und das war, ach so, apropos Klavier, da muss ich dir auch sagen, da hat, also weißt du, was mir da aufgefallen ist bei diesem Liederabend?
Ja,
dass total viele Leute einfach so nach jedem Stück, nach jedem Lied geklatscht haben. Also es war echt far away von diesem, ja, wir wissen das erst nach, entweder wenn alle Stücke eines Komponisten oder eines Zyklus, also jetzt zum Beispiel Frauen, Liebe und Leben gesungen, es wurde einfach zwischenrein so einfach geklatscht. Also im ersten Moment habe ich an mir selber gemerkt, dass ich es im ersten Moment gedacht habe, so, ach Mensch, Leute, nee.
Okay.
Und dann habe ich mir aber gedacht, ach ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat aber irgendwann zwischendurch, also vor der Pause, sind dann die beiden abgegangen, kurz, und dann, um dann wieder auf die Bühne zu kommen. Und da hat ein Zuschauer, das habe ich noch nie erlebt, Axel, so ganz laut aus dem Publikum gerufen, könnt ihr das Klavier mal bitte ausklingen lassen?
Ja, das finde ich schön.
Ich habe schon so gedacht, und ich schon so, okay. Also, ich hatte schon so ein bisschen, Also, ich weiß auch nicht, wie findest du sowas?
Ich kenne das nur aus Bayreuth, so diese verzweifelten Psst, Psst, Schreier, also Flüsterer, wenn da irgendjemand klatscht, wo man genau weiß, mit deinem Psst, Psst, schaffst du jetzt genau gar nichts mehr irgendwie aufzuhalten von Applaus. Ist ein bisschen lustig. Ja, das ist echt interessant.
Aber ich find's auch mega spießig irgendwie. Das könnt ihr bitte das Klavier ausklingen lassen.
Ist auch geil.
Ja, also komm, dann setz dich doch zu Hause mit deiner geilen Stereoanlage, mach dir einen schönen Rotwein auf.
Und lass das Klavier mal ausklingen. Ja.
Ja, richtig.
Aber ich finde Publikumszahlen gerade total interessant. Also ich hatte ja diese kleine Geschichte, Kurrenzis-Konzerte habe ich mir mal angeguckt. Das ist ganz interessant. In München relativ voll, in Stuttgart mittelmäßig voll, in Berlin so gut wie gar nicht verkauft, also wirklich schlecht verkauft. Dann gab es in der Konzertdirektion Adler, die das in Berlin macht, das ist ja München, Musik macht es in München, die gehören ja alle sozusagen inzwischen zusammen, seit die Konzertdirektion Adler da fusioniert ist, ist das halt auch nicht mehr der altehrwürdige Betrieb. Die haben dann auf Facebook erst zugelassen, total viele Anti-Kurrenzis-Kommentare, das ist ein bisschen lustig gewesen, und über Nacht waren die dann weg, haben aber eine Werbung damit geschaltet. Also da ist so Marketing voll in die Hose Grenze gegangen, ja. Und man sieht irgendwie, dass es da komplett totale regionale Unterschiede gibt. Und das fand ich schon interessant, dass das gleiche Konzert an drei unterschiedlichen Orten vollkommen unterschiedlich verkauft ist, ja. Das ist schon spannend.
Und was schließt du daraus?
Ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich keine Einheit gibt. Das ist ja, ich sehe das in Wien immer. Ja. In Wien sagen die Leute, ja, ihr mit eurer Klassikkrise, wir haben doch gar keine Klassikkrise. Ich bin in der Staatsoper, da ist immer voll. Ich bin im Goldenen Saal des Musikvereins, da ist immer voll. Die Konzerte der Wiener Symphoniker ja, sind immer ausverkauft. Ne? Dann, ja. Und alle sagen, ich weiß gar nicht, warum ihr immer alles schlecht redet. Und dann gehst du aber eben nach Bremerhaven, nach Dortmund, nach, weiß nicht, Weimar, ja, und merkst, da ist gar nichts ausverkauft. Und da ist wirklich, da wird um Existenzen gekämpft und um Existenz von Kultureinrichtungen. Und das, man kann das einfach nicht über einen Kamm scheren. Ja? Und das hängt wahrscheinlich tatsächlich, also man würde ja denken, Kurrenzis in Stuttgart ist sofort weg, weil da ist er der Liebling des SWR-Orchesters gewesen. Aber da verkauft sich es eben nicht. Da sind die Preise lustigerweise auch viel höher, glaube ich, als in Berlin. Also es gibt unglaublich große regionale Unterschiede. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, das müssen wir in diesem ganzen Diskurs um Krisen, Nicht-Krisen und so weiter und so fort immer berücksichtigen, dass das Haus, in dem wir gerade sind, nicht repräsentativ ist für das, was sozusagen die Orchester- und Theaterszene in Deutschland bedeutet. Ne?
Ja, und ich glaube auch, dass es, ich weiß nicht, was hast du gesagt, jetzt München war ausverkauft, was noch?
Berlin ja, ausverkauft, auch? Weiß ich nicht, aber gut verkauft, ja, München war gut verkauft und dann Stuttgart zum Mittel und Berlin, das sind die drei, die ich geguckt habe, Berlin am schlechtesten von allen.
Ja, ne? Ah, okay, weil ich glaube zum Beispiel, dass Tourismus auch eine große Rolle spielt oder wie viele Leute dort oder was für ein Ort das ist, zum Beispiel, wenn du jetzt immer sagst, Wiener Staatsoper oder Musikverein oder sowas, das sind natürlich aus meiner Sicht Kulturinstitutionen, die auch unglaublich viel Gäste von außerhalb haben.
Ja, natürlich,
haben.
Also, da sage ich jetzt was ganz Blasphemisches, da spielen ja tagsüber auch irgendwelche Perückenorchester, ja, so Mozartorchester, da wirst du in Wien ja immer angequatscht von diesen Leuten, die so Perücken da auf dem Kopf haben und die Karten verkaufen, die spielen auch im Musikverein, dann, obwohl ich weiß gar nicht, ob die im Musikverein spielen, aber es spielen zum Beispiel das Tonkünstlerorchester, Niederösterreich spielt im Musikverein, ist auch voll, weil die Touristen natürlich dann nicht unbedingt, Entschuldigung, liebes Tonkünstlerorchester, aber nicht unbedingt alleine wegen des Tonkünstlerorchesters kommen, sondern weil man dann sagt, Mensch, wenn ich aus Paris hier bin, dann will ich den Musikverein sehen und da gibt es jetzt gerade eine Mozart-Symphonie. Das ist halt, mit welchem Orchester ist denn das? Auch so Tonkünstlerorchester auch schnurzt, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Ja, klar, genau. Und so funktioniert das an der Staatsoper zum großen Teil auch. Es kann da auf jeden Fall nicht an den Inszenierungen liegen. Lange funktionierte es in Dresden so. Ne? Dresden, Semperoper, also die große Radeberger Oper, ja, die jeder aus der Radeberger Werbung sieht. Mhm. Da sieht man, dass der Tourismus einbricht und dann auch tatsächlich die Zahlen nicht mehr so stimmen. Ja, da muss man sich umorientieren und tatsächlich wieder die Stadt erobern. Das ist alles in Bewegung, ja, sehe ich auch so. Ja, glaub ich auch.
Aber sag mal, die Zahlen, dieser Fokus immer auf diese Auslastungszahlen, hältst du das für richtig? Und wie viel ist das jetzt verkauft und wie viel nicht? Und das ist ja ein Riesenthema. Wie ordnest du das ein, Axel?
Ja.
Wie wichtig ist der Faktor aus deiner Sicht?
Naja, ich glaube, es ist schon eine Frage von Akzeptanz. Also wir haben das jetzt, Spardiskussion hätte ich jetzt als nächstes Thema, Spardiskussion in Berlin und in München wird ja auch gerade wieder gespart, ja, soll auch gespart werden. In Berlin geht es darum, dass alle Institutionen, Kulturinstitutionen ungefähr 10% sparen sollen. Und da gab es im Tagesspiegel ein Interview des Geschäftsführers der Deutschen Oper, der gesagt hat, naja, sollen wir etwa auf eine Premiere verzichten oder so. Wo man denkt, warte mal, 23, 24, ja, warum eigentlich nicht? Weil ehrlich gesagt, so richtig Relevanz hat die Deutsche Oper jetzt nicht. Und muss man da nicht nur auf eine Premiere verzichten, sondern was ist eigentlich eure Aufgabe noch? Und das, glaube ich, ist dann schon wichtig. Und das sieht man auch in den Zuschauer- und Zuschauerinnenzahlen. Die funktionieren eben nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Indikator dafür, ob etwas angenommen wird oder nicht. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn es ein sozusagen Feuilleton, Diskussionsdebattenerfolg gibt, der nicht unbedingt den Zuschauern zu messen ist, ist das mindestens genauso viel wert. Aber das sind spannende Kriterien. Ich glaube, diese Kriterien gehörten eigentlich dazu, um in so einer Stadt wie Berlin mal eine Perspektive zu schaffen, wohin wollen wir eigentlich mit unserer Kultur, wohin wollen wir mit unseren Theatern und Orchestern, wie viel brauchen wir, erreichen die ihr Zielpublikum, statt dauernd zu lamentieren, jetzt müssen wir schon wieder sparen und das treibt uns an den Rand des Ganzen, sollte man lieber sagen, welche Perspektive haben wir und was sind die Ziele? Jedes Unternehmen braucht ein Ziel, ja, also muss ja nicht unbedingt Zuschauerzahlen sein, aber dann eine...
Naja, auch hier gilt wieder dieser schöne Satz, Structure follows Strategy und nicht umgekehrt, ja? Also, und das ist so, ich sag mal, ein bisschen eine Binsenweisheit im unternehmerischen Kontext, aber gilt ja auch hier. Also, dass man guckt, wie ist die Strategie, wie du richtig sagst, was sind die Ziele oder die Wirkungsziele dann in dem Fall und wie kommen wir dann dahin? Also, wie muss dann unsere Struktur sein und nicht, was haben wir für eine Struktur? Und jetzt guck mal, dass wir halt irgendwie unsere Strategie oder unsere Ziele anpassen. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube auch, dass es zum Beispiel nicht für jedes Theater unbedingt dann gleich sein muss. Also, dass vielleicht bei den einen Auslastungszahlen eine total tolle Kennzahl sind oder die wirklich auch viel aussagt und bei den anderen möglicherweise andere Kriterien wie, sagen wir mal, Innovationsfreudigkeit oder Öffnung in eine Stadtgesellschaft hinein, so, ne? Oder
aber ich muss mich dann natürlich schon fragen, in welchem Raum biete ich was an? Ja, also eine Staatsoper mit 500 oder 600 Leuten in Berlin ist ausverkauft und eine deutsche Oper braucht halt 2300, ich weiß nicht, schlag mich tot, wie viele Leute, braucht halt viel mehr. Also es ist ja auch eine Frage des Raums. Wenn ich in meinem Wohnzimmer ein Konzert mache, wo ich 10 Stühle reinstelle, dann kann ich das relativ leicht ausverkaufen, ja? Also das ist ja auch eine relative Zahl. Mhm. Also, überhaupt, das wäre auch mal ein Podcast wert. Wie schummelt man? Also ich weiß, in Bremen werden einfach dann die ersten 2 Ränge geschlossen und die stehen dann nicht zum Verkauf und dann wird nur das Parkett verkauft und dann heißt es, naja, war doch ausverkauft. Ja, wir haben ja.
Naja, das war ja so der Klassiker in Covid, ne? Wenn dann sozusagen jeder zweite Sitzplatz gesperrt war, hast du dann trotzdem eine Auslastung von 100% gehabt, waren aber de facto nur halb so viele Leute drin oder auch sehr gerne genommen, auch alle möglichen Konzerte auf irgendwelchen Nebenbühnen, wenn irgendwas verkauft wird, irgendwelche Führungen durchs Haus, was auch immer, jedes Ticket, jeder, der auch nur 1 Euro, das ist dann
oder schon ein Bremerhaven, als das Orchester dann beim Eishockeyfinale die Nationalhymne gespielt hat, wurde das sozusagen erstmal, glaube ich, mit in die Kalkulation gerechnet, dass da diese 20.000 Leute im Eishockeystadion saßen.
Ja, aber das ist nämlich der Punkt. Wenn alle so völlig fokussiert drauf sind, auf diese Auslastungszahlen und diese Einspielergebnisse, dann passiert sowas, dass permanent irgendwelche Premieren rausgehauen werden müssen und noch Sonderproduktionen und. Weißt du, das ist ein Teufelskreis auf eine Art.
Ja, aber nochmal, ich glaube, die Größe der Räume muss da auch eine Rolle spielen. Ja? Also was spiele ich in welcher Oper? Muss jede Oper den Ring spielen? Oder sind nicht innovative Sachen in kleineren Häusern gut aufgehoben? Also müssen wir uns da nicht auch justieren und würde nicht in Berlin genau das auch dazu gehören, zu sagen, wo sind eigentlich die konkreten Aufgaben eines konkreten Hauses oder Orchesters? Wen erreicht das? Wird das gedoppelt? Gibt es dafür überhaupt die Nachfrage? Das ist ja auch was Auslastungszahlen zeigen. Gibt es überhaupt die Nachfrage für das Kulturangebot, was wir noch vorhalten? Ja? Oder andersrum gefragt, wir haben so und so viel Millionen, Milliarden Euro, die wir steuergeldtechnisch in die Kultur geben. Was wollen wir davon? Und können wir bei gleicher Zahlung neue, andere Gruppen erreichen? Aber das sind natürlich alles Strategien, die über eine Wahlperiode hinausgehen und wo Joe Ciallo und Kollegen in den einzelnen Städten oder Ländern sich eigentlich mal parallel, ich glaube, das ist ja eine Schallplatte, die wir immer wieder auflegen, parallel zu dem eigentlichen Haushalt 2024 vielleicht nochmal eine Gruppe organisieren sollten, die mal den Haushalt 2034 überlegt, beziehungsweise die Struktur, die man dann erreichen will und auf die man dahin arbeitet. Und das ist, glaube ich, was
fehlt. Ja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Also und das übrigens nicht nur bei den Kommunen und Ländern, sondern auch, ich glaube, wir haben das auch mal im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, diese sozusagen unabhängigen Gremien, die da mal drauf gucken, die jetzt nicht ein Beirat sind. Ich meine, klar gibt es einen Rundfunkrat oder Beirat, weiß gar nicht, wie das offiziell richtig heißt und so. Aber die haben ja eine völlig andere Aufgabe, sondern wirklich inhaltlich Dinge weiterzuentwickeln. Da ist mir heute untergekommen, dass die Kulturstiftung des Bundes, also die Vorsitzende des Stiftungsrats ja deine Freundin Claudia Roth ist, die setzt ein neues Programm auf oder hat ein neues Programm aufgesetzt, das heißt... Let me check. Einen Moment.
Jetzt bin ich gespannt. Bitte, bitte helft mir. Programm.
Warte.
Ich habe selbst keine Ahnung, aber meine Berater wissen hoffentlich, was ich tue.
Farb- und Stilberatung. Nee, das Programm heißt Übermorgen, neue Modelle für Kulturinstitutionen. Das ist so ein bisschen das, was du gerade sagst. Das
warum habe ich jetzt das Gefühl, dass das hier bei meiner Freundin irgendwie zu nichts führen wird? Keine Ahnung. Ja?
Ach, du, weil du, das ist dein Bias, du bist voreingenommen. Ja. Also, da steht, Kulturinstitutionen in deutschen Großstädten stehen vor einer Vielzahl komplexer kulturpolitischer Zukunftsausgaben, die durch sich derzeit überlagernde Krisen entstehen, Punkt. In Klammern und auch hausgemacht sind, Klammern zu, das war jetzt mein Zusatz. So, das bundesweite Modellprogramm Übermorgen, neue Modelle für Kulturinstitutionen, lädt Kultureinrichtungen und Kommunen ein, trotz dieser Herausforderungen einen Raum für grundlegende Innovationen zu schaffen. Das Programm beruht auf der Annahme, dass Kulturinstitutionen in 10 Jahren nur dann eine breite gesellschaftliche Unterstützung genießen werden, wenn sie noch stärker als Gemeingut wahrgenommen werden. Dafür steht ein Gesamtbudget in Höhe von bis zu 4,6 Millionen Euro zur Verfügung. Naja, mager, mager. Mhm. Eine Fortsetzung des Programms und so weiter ist ab 2027 geplant, bla bla bla. Aber genau das, wie du sagst, in 10 Jahren. Also die versuchen ja genau das abzubilden.
Ja,
ist
vollkommen okay. Also die Ansätze sind richtig, ja. Man muss es natürlich auch von der Jetzt-Situation sehen. Bleiben wir nochmal ganz kurz in Berlin. Also ich hätte schon die konkrete Frage, wenn ich Joe Cialo wäre, lieber Dietmar Schwarz, liebe Deutsche Oper in Berlin, ich muss eure Arbeit schon und eure Kosten schon in Relation zu der Auslastungszahl setzen. Ihr seid ein großes Haus mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen Kosten. Ich erwarte von euch irgendwie, dass der Schuppen dann auch eine Akzeptanz findet für die Größe, die er hat. Und ich bin mal gespannt, was der nächste Intendant, der ja immer noch keinen GMD hat, Herr Schahn, da machen wird. Also der muss sich irgendwas einfallen lassen. Also ich glaube, das sind genau die Punkte, wo man dann auch in so einer Spardiskussion wie in Berlin in so eine Situation kommt, dass Leute, selbst wie ich, sagen, ja, Herr Geschäftsführer, ja, wahrscheinlich eine Premiere weniger. Ja, ist richtig. Ja, das ist wahrscheinlich.
Die Frage ist, wer wird diese Premiere weniger überhaupt vermissen?
Ja, genau. Ja, genau. So. Das darf man fast ja nicht sagen, aber doch, aber genau das ist eigentlich der Ausgang. Haben wir nicht ein Überangebot von der Kultur, die wir momentan haben? Und müssen wir das nicht umschiften? Und deshalb ist die Idee ja schon ganz wichtig.
Ja und nein. Und deswegen, ich bin da sehr, sehr ambivalent. Und erst wieder kürzlich, ich komme gerade aus Budapest zurück und habe dort ein paar schöne, herbstliche, wunderschöne Tage verlebt. Es ist eine traumhaft schöne Stadt. Und du, Axel von Wien, das sind ja nur 2,5 Stunden.
Ja, ich war
öfter
in Budapest. Ich bin kein so großer Freund von Budapest, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warum nicht?
Ich habe mich da nie so wohl gefühlt. Auch weil ich da mal einen antisemitischen Taxifahrer hatte, wo ich während der Taxifahrt ausgestiegen bin, weil er mir irgendwelche so Orban Antisemitismus-Sachen da an den Kopf gehauen hat, wo ich dann das erste und einzige Mal in meinem Leben gesagt habe, können Sie bitte sofort anhalten, ich möchte jetzt aussteigen.
Okay. Die Taxifahrer, die ich da erlebt habe, waren auch ein bisschen strange, aber vor allem hätte ich gedacht, so, oh mein Junge, hätte sich einmal kurz Haare kämmen und waschen.
Also so, nach dem Aufstieg. Weiß nicht, in Italien sehe ich irgendwie, in Italien fühle ich nie, dass ich in einem Land bin, das irgendwie Meloni gewählt hat. In Ungarn fühle ich dauernd, dass ich in einem Land bin, was Orban gewählt hat. Ganz komisch.
Okay, ist mir nicht so präsent gewesen in den Tagen, in denen ich dort war. Aber warum ich das überhaupt erzähle, ist, dass ich dort auch ein Galakonzert mir angeschaut habe in dem Opernhaus in Budapest, was übrigens absolut aufwendig renoviert wurde, innen und außen. Okay. Und ich mich dort auch mit einer Frau unterhalten habe, die dort arbeitet. Und dieses Opernhaus, ich weiß nicht, ob du jemals drin warst, es ist erstmal unfassbar schön. Also sehr viel Gold, sehr viel Plüsch, sehr viel, so wie man sich's vorstellt, aber sehr, sehr schön, wenn du einfach drin sitzt. Also es ist stimmig und toll. Und die haben, glaube ich, zu Covid-Zeiten oder kurz vor Covid angefangen mit diesen Renovierungsarbeiten und die sind vor einem Jahr oder so haben die wieder eröffnet. Also es ist hat alles relativ lang gedauert und hat dreistellige Millionen Euro Beträge gekostet. Übrigens war mir überhaupt nicht klar, dass sie gar nicht einen Euro haben in Ungarn, als ich da angekommen bin am Flughafen. Ich erstmal so, warte mal, nee, 1200 Euro kann ja nicht sein, so ein Cappuccino. Warte mal, wie ist denn hier die Währung? Ja. Also das war ja irgendwie, oh Gott, peinlich. Aber war mir überhaupt nicht klar. Ja, hättest du das gewusst? Ja, okay, wenn du in Budapest warst.
Jetzt in Tschechien auch nicht.
Also, nee, ich weiß, in Tschechien auch nicht und in Norwegen auch nicht und so. Aber manchmal denkt man immer so, ja, ach, gehört alles zur EU.
Aber es ist die Parallele übrigens. Ne? Wir kriegen jetzt gerade bei Backstage Pressing, schreibt Clemens Renault einen Artikel über die Opernstadt und Kulturstadt Prag. Da ist es auch, weil du gesagt hast, auf Touristen eingestellt. Ne? Da wird ganz viel Tourismusoper gemacht, so, ja? Wo man dann hinkommt und denkt, ich vergleiche das mit so einem deutschen Opernhaus und dann sagt er, so darfst du in Prag gar nicht in die Oper gehen. Ja? Mit dieser Vorstellung, dass du da jetzt irgendwie so einen Spielplan hast.
Nee, aber warum ich es erzähle? Warum ich erzähle, ist, weil ich einen ziemlich direkten Vergleich habe. Also es war ein Galakonzert von der Scholti-Akademie oder Scholti-Akademie, George Scholti, wissen ja alle, ganz großer, bekannter ungarischer Dirigent, der dann ins Exil musste, zweimal, einmal vor den Nazis geflohen, dann wurde er von den Kommunisten nach dem Krieg auch wieder rausgekickt, als er wieder zurückkam. Also Chef, es war, hatte ein bewegtes Symphony Leben. Danach. Genau, war auch lange in München. Und es gibt in Italien eine, er hatte in Italien, in Castiglione, ein Haus und dort gibt es immer einmal im Jahr so einen dreiwöchigen Sommerkurs, die sogenannte Scholti-Akademie, die sich auf Bel Canto spezialisiert hat. Und Bel Canto ist ja, glaube ich, auch seit ein, zwei Jahren ganz offiziell Weltkulturerbe, die Kunst des Bel Canto. Okay. Auch das ja, noch, okay. Ja, genau. Und es war ein Galakonzert zu einem Anniversary dieser Scholti-Akademie und es war insofern so interessant, weil ich fast auf den Tag genau eine Woche davor beim 30-jährigen Gala, beim Galakonzert des 30-jährigen Jubiläums des Opernstudios in Hamburg war, in der Hamburger Staatsoper. Und es könnte unterschiedlicher nicht sein, lieber Axel. Also die Qualität, musikalische Qualität sehr gut. Die Sänger in Budapest, also die alle, natürlich keine ungarischen Sänger, aber die da von dieser Scholti-Akademie da auch gefördert wurden, absolut top, 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 top. Und in Hamburg waren natürlich aktuelle Opernstudio-Teilnehmer, das sind ein bisschen noch jüngere, die müssen natürlich sich auch noch entwickeln. Aber dann war auch so Olga Peretjatko und es haben vier Alumni des Opernstudios durch Carsten Bross da auch in diesem Galakonzert Kammersängerwürde? Nee,
ja, Urkunde. Ja, Kammersänger sind die geworden.
Schon vergessen. Ja, ja. die wurden ernannt zum Kammersänger und zur Kammersängerin. Und vom Hamburger Senat. Und man muss wirklich sagen, also nicht nur, dass das Haus unterschiedlich ist von der Architektur, geschenkt. Aber die Leute, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hatte das Gefühl, in Hamburg interessierte Oberstudienräte da und so ein bisschen so, da kann man gerne mal mit der Strickjacke und mit seinen Mephisto-Schuhen da so an. Und in Budapest muss man wirklich sagen, es waren alle top schick angezogen und zwar gut. Also das war eine völlig andere Atmosphäre, dass wenn man in die Oper geht, das ist so eine Besonderheit und so. Es ist noch so ein bisschen, man würde sagen, alte Welt, aber auf eine schöne Art. Und ich weiß, jetzt werden mich wahrscheinlich ganz viele Leute, die das hören, sagen, oh meine Güte, Doro, das ist doch irgendwie sowas von old fashioned. Aber es war eine unglaublich tolle Stimmung dort. Und es war im Vergleich zu Hamburg, war das so ein bisschen so, okay, da geht man halt Sonntagabend.
Ja, aber das Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper, das ist ja genau das, da muss man sich ja auch nicht wundern. Also wir warten auf Tobias Kratzer.
Warum haben wir dann auch, also ich hatte fast das Gefühl, man weiß nicht, wie man in Hamburg feiert oder wie man irgendwas festlich macht. Ich fand das echt schade. Ja. Und dann hat dann irgendwie Georges Delnant auf der Bühne moderiert. Der hat mir, ach Gott, nee, ich sag's jetzt nicht, aber da kam ganz komische Vibes rüber, muss ich dir wirklich sagen.
Ja, aber ich glaube, mit der Hamburger Oper, wie das jetzt ist, da ist wirklich alles so schief gelaufen, was schief laufen kann. Und ich glaube, da glaube ich wirklich an den Neustart. Übrigens, ganz kurze Klammer auf, weiß nicht, ob du...
Beide Orchester aber hervorragend, muss ich wirklich sagen. Ja. Richtig toll gespielt. Okay. Toll.
Weil Tobias Kratzer hat gerade, ist Samstag oder Sonntag? Weiß ich, ist morgen oder übermorgen?
Sonntag hat er Rheingold in München.
Sonntag ist Rheingold, Premiere in München, genau. Ich habe ein Interview gelesen, BR Classic. Und das ist ganz interessant, was er da gesagt hat, weil diese zwei Figuren, Alberich und Wotan, scheinen da irgendwie gegeneinander anzutreten und den Ring zu definieren. Auf der einen Seite Alberich, eben der Nibelung, der einzige, der im Titel vorkommt, der seine Endlichkeit vor Augen hat und auf dieser Welt irgendwie alles auf einmal haben will. Liebe, Gold, Tarnhelm und so weiter und so fort.
Wie ne? du.
So wie ich, der kleine Alberich, genau. Ich, Aki, ja. der kleine Nibelung, genau. Und auf der anderen Seite Wotan, der mit diesem Größenwahn des ewig lebenden Gottes sozusagen prasst, ja, und eigentlich nichts als Tod und Zerstörung auf diese Welt bringt. Und diese beiden Antipoden und gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch sozusagen diese Frage nach, glauben eigentlich alle Leute in diesem Ring des Nibelungen noch an die Götter, die da vorkommen? Und was bedeutet das, wenn sie den Glauben verlieren? Das finde ich eigentlich, ich meine, 50 Jahre setze ich mich jetzt mit diesem blöden Ring auseinander mit Wagner, aber das ist natürlich eine super Frage. Glauben die eigentlich selber an die Götter, mit denen sie da zu
Inwiefern
tun haben?
Inwiefern ist das relevant?
Naja, aus deiner weil Sicht? Es natürlich auch, ich meine, das Ende ist halt die Götterdämmerung, ja. Und die ist ja nicht nur da, weil die Götter die Welt in Asche setzen. Übrigens sagt Kratzer auch, das ist ja interessant, im Gegensatz zu den Göttern, an die wir so glauben, ist so ein Wotan ja eben nicht allmächtig. Also er kriegt ja dieses Gold, das geklaute Gold, was er selbst klauen muss, eben nicht einfach qua Gottes Gewalt, ja. Und das ist ja eine.
Aber was macht ihn denn dann zum Gott, wenn er nicht allmächtig ist?
Naja, dass er schon die Geschicke auf Erden leiten kann und dass er wahrscheinlich in Valhall das Sagen hat, ja. Aber eben, dass es noch andere Mächte neben diesem Gott gibt. Und wer glaubt an Gott und wer nicht? Und diese Grundfrage, ich weiß es ja selbst nicht. Also wir dürfen es ja natürlich jetzt auch nicht den Tag vor dem Abend loben oder andersrum oder wie auch immer. Aber ich finde diese Ideen, dieses Interview, ich fand es ganz interessant. Und ich finde auch diesen Gegensatz zwischen Alberich und Wotan, also eben die Endlichkeit und die Unendlichkeit des Lebens sind beide irgendwie scheiße. Ja? Also wenn du weißt, dass du stirbst, ist blöd. Und wenn du weißt, dass du ewig lebst, ist aber genauso blöd. Und dass diese beiden Prinzipien da gegeneinander antreten, das ist eigentlich ganz cool.
Fändest du es schön, wenn du wüsstest, du würdest ewig leben?
Nein, ich will nicht ewig leben. Nein, ich bin ein großer Freund der Endlichkeit.
Ja? Und wenn dir jemand ein Buch hinlegen würde und sagen würde, hier, Axel, steht drin, wie lange du noch hast, würdest du reingucken?
Nee, glaube ich nicht. Nee, da glaube ich ja an die Natur irgendwie. Ich bin ja da, bin ich ganz, das, keine Ahnung. Also ich finde Endlichkeit nicht wirklich schlimm. Also für mich nicht. Also meine Endlichkeit finde ich nicht schlimm. Ich finde die Endlichkeit der Menschen, mit denen ich zusammenlebe, viel schlimmer. Ja? Also den würde ich lieber leben, solange ich lebe, jedenfalls wünschen. Ja. Also das größere Leid ist sozusagen die Endlichkeit der Mitmenschen als das die eigene. Also von der eigenen Endlichkeit, die da war ich schon lange genug alberig.
Ist
ja
egal, wenn du nicht mehr da bist.
Ich habe auch einfach schon
wahnsinnig
viel erlebt.
Wenn die anderen nicht mehr da sind, ist doofer
für dich. Ja, ist doofer für mich. Ja. Ja. Also mit meinem Ende hadere ich überhaupt nicht. Also das, nee. Im Gegenteil. Finde ich gut, dass das irgendwann mal aufhört. Ich glaube, also jetzt, Gott, jetzt wir reden wirklich heute so rum, die dumm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du eines normalen Todes stirbst, irgendwann der naturgegebene Punkt kommt, wo du den Tod eigentlich annimmst. Wo du sagst, ich bin jetzt auch müde. Ja? Ich will jetzt nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass dieser Punkt kommt. Ich habe den überhaupt noch nicht erreicht. Ja? Aber ich glaube, das ist auch eine Krankheit, dass du nicht mehr kämpfen willst und nicht mehr kämpfen kannst und dass dich dann wirklich der Tod umarmt. Und daran glaube ich, darauf hoffe ich auch. Das ist wirklich mein Glaube. Und solange machen wir einfach weiter. Entweder als Party oder als Kampf. Das ist mir Schnurz. Ja.
Und dann am Ende klingt das Klavier auch aus dann.
Ja, ja du, ich hab's geschrieben, weil er es auf Facebook geschrieben hat und der hat mich danach angerufen, Johannes Martin Krenzle, der großartige Bariton, wirklich großartiger Backmesser, gerade wieder in Bayreuth, hat sich ja schon einmal gegen Knochenmarkkrebs sozusagen gekämpft und jetzt ist wieder akute Leukämie diagnostiziert worden bei ihm. Das hat er öffentlich gemacht, weil er keine Lust hatte auf Spekulationen und so weiter und so fort. Und das sind schon so, wo ich denke, das ist eben, den Mitmenschen gönnt man keine Endlichkeit und auch keinen Kampf. Ja? Das sind so Nachrichten, wo ich denke, oh Mann, das ist so, das tut mir selber weh beim Lesen. Ja? Also das wäre echt schade.
Ja, und zumal ich ja auch eher so ein kluger Mensch auch ist und so klug drüber gesprochen hat und so offen auch gesagt hat, wie sehr diese Krankheit Dinge, also natürlich in Relation gesetzt hat, aber auch natürlich Prioritäten verschoben und. Das ist ja alles nachvollziehbar. Ja. Und dieser Moment, an dem er damals bei seiner ersten Erkrankung, also wie er im Nachhinein gesagt hat, dass er gar nicht mehr wusste, ob er überhaupt jemals auf der Bühne stehen wird. Ja. Und er deswegen diese Pandemie, also diesen Moment, wo plötzlich alles nicht mehr ging, ganz anders erlebt hat und völlig anders damit umgehen konnte, das hat mich schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
Seine ganze Rückkehr dann eben auch zu diesen Meistersingern in Bayreuth und so und alles, was er dann ja gemacht hat, als jetzt ja auch in Aix-en-Provence, also ganz groß. Ja, da zeigt er auch der Kampf des Menschen zum Leben natürlich auch, das ist mir dann auch schon echt ein Vorbild und da muss ich auch sagen, habe ich ihm auch gesagt, ich bin da ein ganz großer, also wirklich, da gucke ich demütig rauf und auf so ein Leben und auf so ein, und denke, wow, ja, der nimmt das jetzt wieder in Angriff und das ist mit Sicherheit nicht leicht mit so einer Stammzellengeschichte und was weiß ich was. Übrigens auch, deshalb hat er mich angerufen und hat gesagt, Stammzellen spenden ist heute nicht mehr schwer. Ja? Man muss sich einfach nur registrieren lassen und dann gibt es irgendwelche Infusionen und dann werden die Stammzellen abgetrennt im Dings. Also es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass das so ein gigagroßes Ding ist, sondern jeder kann eigentlich Stammzellenspender werden und sich in so eine Datenbank eintragen lassen, ohne große Probleme und damit tatsächlich leben retten. Ja? Also,
guter Aufruf, macht das alle. Ich bin seit Jahren
schon registriert. Ja, ich bin leider zu alt dafür inzwischen, aber
Ah ja, ich ja dann wahrscheinlich auch.
Ja, man sagt, glaube ich, bis 50 ungefähr.
Ja. Oh, dann habe ich ja noch 20 Jahre.
Na bitte.
Nee, dann geht's.
Ja, genau.
Ach, dann geht's.
Von deiner Stimme her auf jeden Fall.
Ach ja. Nein, aber wie kamen wir da jetzt?
Wir kamen vom Ring und den haben wir sozusagen den Münchner Ring und das Rheingold.
Ach, und dass ich Budapest
und da
so schön
waren
fand.
Wir dann sozusagen, Tobias Kratzer hoffentlich als Intendant auch die Hamburgische Staatsoper retten wird mit Oma Meyer-Welber als Dirigenten. Genau.
Retten, oh, der Arme. Ja. Also vielleicht retten, ja, das ist immer schlimm, wenn man da mit so einer Heilserwartung dann gleich beladen. Aber ich glaube auch, dass er und sein Team da ganz gut mal dadurch, wie sagt
lüften.
Man das mal, durchlüften, genau, und neue Besen kehren gut oder irgendwie so.
Ja, also, ist ja auch ein langer Weg. Sehen wir in Wien an der Volksoper mit Lotte de Beer, das ist jetzt nicht so, dass da jemand Neues kommt und auf einmal ist das ganze neue Publikum da. Ne? Das wäre ja auch eine Illusion. Aber ich glaube, so wie jetzt kann es da auch nicht
interessant
weitergehen.
Ist auch,
und ich glaube, der Wechsel zu Kratzer in Hamburg, der Wechsel zu Kratzer in Hamburg ist mit Sicherheit sinnvoller als der Wechsel, der in der Deutschen Oper geplant ist. Also auch da soll man ja nicht so negativ sein, aber boah, bin ich mal gespannt.
Ja, du bist heute am Rumunken, wie man hier sagen würde in NRW, am Unken.
Ja.
Aber jetzt habe ich meinen wahnsinnig schlauen Satz vergessen. Ach so, nein.
Jetzt muss aber was Schlaues kommen. Achtung,
pass auf. Jetzt. Ja, Achtung, das Achtung, passiert jetzt. Nicht von jetzt auf. Ach, Axel, halt einfach.
Die Bappen.
Einfach mal die Fresse.
Die Bappen.
Wirklich, die Bappen, genau.
Aber jetzt kommt der wahnsinnig schlaue Satz. Achtung, liebe Leute da draußen, jetzt kommt der wahnsinnig schlaue Satz von Dorothea Gregor. Achtung.
Jetzt hör doch mal zu. Halt die Bappen und sperr die Löffel auf.
Schweigefuchs.
Schweigefuchs. Dass in diesen 5 Jahren, die ein Intendant oder eine Intendantin ja erstmal einen Vertrag hat, noch gar nicht so viel Sichtbares, Spürbares, Messbares passieren kann, aber im Grunde nach spätestens 3 Jahren schon wieder angefangen wird, darüber zu verhandeln, ob der Vertrag denn überhaupt verlängert wird. Also da stehen ja auch die Personen selbst extrem unter Druck. Was willst du denn, wenn du jetzt wirklich eine längerfristige Perspektive für dieses Haus hast, was willst du da in 3 Jahren umsetzen? Oder woran sollst du dich dann messen lassen? Ich finde das schon
absolut.
Wirklich to be discussed, ob das wirklich immer so sein muss.
In der Regel laufen die ersten Verträge, glaube ich, immer 5 Jahre, oder? Also das ist eh schon.
Ja, sage ich ja. Aber du musst ja nach 3 Jahren anfangen, verhandeln, ob du verlängert wirst oder nicht.
Ja. Aber gut. Also ich freue mich, dass da endlich mal was tut. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Radikalwandel wird das werden. Und
dann kommst du auch mal nach Hamburg, dann gehen wir zusammen in die Oper. Ja. Und weißt du was, apropos Ring? Im Mai kommt ja in Dortmund der neue Konvitschny-Ring oder überhaupt erstmal der Konvitschny-Ring mit
der Götterdämmerung. Da war ich doch schon beim Rheingold.
Ja, Götterdämmerung.
Den Rest.
Ja, aber du warst nicht beim Ring.
Na,
beim Rest, genau. Du warst beim halben Ring. Jetzt kommt der ganze im Mai, 22. bis 26. Mai, also auch wieder in 4 Tagen oder in 5 Tagen, ich weiß nicht genau. Mhm. Aber auf jeden Fall möchte ich das unbedingt sehen. Und du grummelst schon wieder nur so.
Nö, ich habe das, hab das Rheingold gesehen und muss sagen, ja, ja. Vielleicht ist die Zeit für neue Regisseurinnen
dann
und neue Regisseure
gekommen. Dann schaust du dir jetzt noch mal Dann schaust du
das
dir
jetzt
ist noch
ja so The Flintstones. Das ist ja alles so eine, da sind die Götter ja zum Schluss ins Altersheim. Ja. Da stehen dann typisch Konvitschny, die sexy Krankenschwestern und bringen die alten, sabbernden Männer ins Rheingold-Krankenhaus, ja, sozusagen ins Rheingold-Altersheim.
Wie im richtigen Leben.
Ja. Weißt du, ganz im Ernst, von all diesen Regisseuren des sogenannten Regietheaters der 80er, 90er, 70er, ja, 80er, 90er Jahre, hat mich damals vielleicht tatsächlich so die ersten Aufführungen von Konvitschny am meisten überzeugt, aber ich finde, von all denen ist Konvitschny derjenige, der am meisten in seinen eigenen Schubladen stecken geblieben ist. Ganz, ganz anders als Hans Neuenfels zum Beispiel.
Recht,
Hans Neuenfels hat wirklich, wenn du da, weiß ich nicht, eine Lady Macbeth von Mensk in der komischen Oper gesehen hast und dann wieder ein, wie heißt das, Operette Strauß, Fledermaus in Salzburg. Also das sind komplett, der hat immer wieder komplett andere Welten gebaut und da finde ich, Konvitschny ist jetzt wirklich 40 Jahre lang die gleichen Schubladen und ja, das ist dann auch zu Recht in Dortmund und nicht mehr in Berlin oder Wien, muss man einfach sagen.
Ja, so ist das. Und trotzdem kann ich dir sagen, mit Gesprächen außerhalb von Deutschland, ja, ich hab's vor, ja. Aber alle, die man fragt, die sagen immer, ach ja, in Deutschland, das ist so toll, das ist so beneidenswert, dass the government so viel Geld bezahlt für diese ganzen Opernhäuser. Also man muss wirklich sagen, das wird außerhalb Deutschlands sehr, sehr, sehr wohlwollend und sehr wohlwollend betrachtet und sehr beneidet.
Das ist auch das Einzige, was noch funktioniert in Deutschland, die Kultur ein bisschen, muss man einfach mal sagen.
Naja, also komm, Axel, nee. Also, das sagst du jetzt, also du hockst da in Wien, weißt du, haust dir wahrscheinlich ein Schnitzel nach dem anderen rein. Komm. Ja. Nein, das stimmt nicht.
Na, es ist schon, also wenn du die Wirtschaftszahlen siehst und wenn du die ehrlichen Bilanzen in Deutschland siehst, ist da schon einfach viel Wandel verpennt worden. Und das muss man einfach sagen. Und das ist...
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass Österreich gerade auch mindestens genauso große Herausforderungen hat, wenn nicht noch mehr mit diesen korrupten Faschisten, die da alle gewählt haben.
Total d'accord. Nein, ich meine das auch ganz, ich meine, dass wir in unserem kleinen Podcast reden ja immer über irgendwie Wandel der Klassikszene und es gibt natürlich ganz viele Wandel. Wir hätten ja auch einen Podcast in der Wirtschaft über Automobilindustrie und Wandel haben können. Da hätten wir die gleichen Probleme und da würden wir auch zu VW das Gleiche sagen, wie wir zur Deutschen Oper sagen und sagen, ey Alter, mit deinen stinkenden Auspuffdingern kommst du halt nicht mehr weit in China, ja. So einfach ist das. Und so ist das so ein bisschen auch an manchen Opernhäusern und in manchen Orchestern, die sind da halt noch immer mit ihren Dieseln und sagen, die Diesel. Ich habe einen großen Artikel über dieses Lamentieren, also das muss ich noch eben, ich habe noch gar keinen Rant gehabt heute, also einen habe ich, letzten Mittwoch habe ich das Heute-Journal gesehen und da war eben dieser Protest von Kulturschaffenden in Berlin, wo Lars Eidinger, wohlgemerkt, der Lars Eidinger mit seiner 500 Euro Aldi-Plastiktüte, ja, vom Bankrott der Kultur gesprochen hat, wo irgendwelche Chöre, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Doro, irgendwelche Chöre, die wirklich, so haben sie das letzte Mal in Brockdorf oder Wackersdorf aufgesungen, ja. So eine Kacke, so eine Kacke. Wie auf dem Kirchentag protestiert haben mit diesem genau
war
diesem
Igor
Chor.
War Igor auch da mit dem Klavier.
Wo du dann gedacht hast, ja, das klingt zum Glück nicht aus, ja, wo du gedacht hast, Leute, ihr seid jetzt im Heute-Journal. Das ist, was Deutschland sieht, was die Kulturszene Berlin ist. Really? Und dann wundert ihr euch, dass ihr keinen Rückhalt habt? Das ist jetzt die Kulturszene in Berlin? Nein, das bitte nicht. Ja? Und das ist wirklich ein großes, großes Problem.
Wie hättest du es denn gemacht?
Bitte? Naja, die Kulturszene in Berlin. Zum Beispiel das Technikmuseum in Berlin, was machen die? Die machen das, den Lok, diesen Lokteil da, wo die Kinder die Lokomotiven angucken, den machen sie zu aus Protest. Also sie schließen die Kinder aus, um zu protestieren gegen Sparmaßnahmen. Wo ich denke, Leute, ihr seid doch nicht mehr ganz fit in der Birne. Wenn ihr Solidarität von den Menschen da draußen haben wollt, dann macht den Lokschuppen tagelang umsonst auf, damit die Kinder da reinkommen können, damit die Leute sehen, dass Kultur Spaß macht und großartig ist. Und wenn ihr in Berlin was macht. Also man kann über Thielemann sagen, was man will. Und ich meine, er hat ein bisschen rumgezögert bei seinem Süddeutschen Interview. wir haben es unterschiedlich gelesen. Ich habe schon gelesen, dass er irgendwie gesagt hat, naja, wenn die anderen an ihrer Millionengage ein bisschen sparen, spare ich auch an meiner Millionengage als neuer GMD und als neuer Chef.
Ja, aber ganz ehrlich, Axel, muss ein Dirigent von Steuergeldern eine Millionengage bekommen?
Nein, ist eine wichtige Frage. Und es geht eben gar nicht.
Ich meine, der Trainer von Bayern München wird auch nicht aus Steuergeldern
richtig
bezahlt. Und da haben sicherlich auch ganz viele Leute Freude dran. Der verdient
noch mehr, ja, aber genau. Ja, aber das darf er auch, weil er es verdient. Genau. Genau, es geht auch gar nicht darum, ob wir das dem Thielemann gönnen oder nicht, sondern es geht darum, dass wir es vermitteln müssen noch, ja, und welches Bild machen wir und dieses Lamentieren, also ich glaube es wirklich, unser Freund Gerald Mertens, der überall auf dem Baum ist, ja, der Deutsche Musikrat, der hat das ja auch so eine Pressemitteilung rausgegeben, Antje Valentin hat irgendwie gesagt, dass, ich krieg's nicht ganz zusammen, 14.650 Euro brutto sei das Durchschnittseinkommen eines Musiklehrenden in Deutschland, wo ich auch denke, wie kommt man überhaupt auf diese Zahl? Und da stört mich auch die Art und Weise, wie man irgendwie sich arm rechnet, um zu sagen, wir brauchen mehr. Also I don't get it.
Naja, Axel, also arm rechnen, glaube ich, tut sich da niemand, weil es geht ja, wenn wir über Musiklehrende sprechen, müssen wir ja differenzieren. Es geht nicht um die Menschen, die festangestellt im Schuldienst an einer Grundschule oder weiterführenden Schule Musikunterricht geben im Rahmen des Lehrplan, sondern es geht um die Menschen, die nachmittags als Musiklehrer an den Musikschulen arbeiten und als Honorarkräfte das eben tun. Und diese 14.650 Euro oder was du da gesagt hast, das sind Zahlen der KSK und da wird sich niemand arm rechnen. Also mit ganz, ganz, ganz absoluter Sicherheit nicht. Doch, wird es nicht, Axel. Garantiert nicht. Wenn du da eine Überprüfung kriegst von der KSK und da auch nur irgendwie also da irgendwas nicht stimmt, dann ist wirklich nicht mehr lustig. Ja. Das ist ein bisschen wie das Finanzamt.
Ja, aber also jetzt nochmal, also wenn ich mal ganz platt und dumm meine Rechnung aufmache, dann läutet die Rechnung, warte, ich habe das hier irgendwo in einem Text mal geschrieben, warte mal, ich scroll den gerade irgendwo dahin und runter. Gehen wir mal aus von einem Stundengehalt von 40 Euro. Wenn ich sage, 5 Stunden.
Das ist viel zu hoch.
5 Stunden mache ich das am Tag und das mache ich 5-mal die Woche und ich rechne nur mal 10 Monate. Dann bin ich auf 40.000 Euro in einem Jahr. Also es ist weit entfernt von 14.000 Euro. Also die Zahlen können doch nicht stimmen.
Ja, aber jeder, der 5 Stunden am Tag unterrichtet und das 5 Tage die Woche oder wie auch immer, also 25 Stunden in der Woche unterrichtet, hat eine volle Stelle an einer Musikschule und ist deswegen fest angestellt. Und die Musikschulen dürfen ja, um nicht in jemanden fest anstellen zu müssen, bisher sozusagen, darfst du ein bestimmtes Stundendeputat gar nicht überschreiten. Das ist bei Lehraufträgen ja auch
der Fall. Ja, aber dann kann ich nicht sagen, dass es das Durchschnittsgehalt ist. Dann kann ich, wenn ich nicht voll arbeite.
Doch, das ist aber das Durchschnittsgehalt.
Ja, aber dann habe ich ja noch Zeit, um was anderes zu arbeiten auch.
Ja, klar hat man Zeit, aber wenn du freischaffender Künstler bist, dann musst du halt dir dann drumherum deine Mucken organisieren oder deine
Aushilfsjobs
in Orchestern und Chören.
I don't get it.
Ja, gut, na klar musst du das auch, aber was willst du jetzt damit sagen?
Dass diese Pressemitteilung irreführend ist, dass sie wieder auch in diesem Kanon von wir sind arm, wir haben nichts, statt zu sagen, ey, da draußen
das
gibt es...
Das sind prekäre Löhne.
Ja, genau, da draußen gibt es Leute, die können es, die werden momentan prekär bezahlt, an unseren richtigen Schulen brauchen wir Musiklehrerinnen und Musiklehrer, lasst uns doch sehen, dass wir diese Leute, die da sind und zu wenig Geld verdienen, in unseren Schulbetrieb holen. Das wäre eine konstruktive Debatte.
Ja, aber dann müssen das diese Leute auch wollen. Die sind natürlich ja auch in erster Linie Künstler und verdienen was dazu, weil sie ja nicht aus ihrer allein künstlerisch freischaffenden Tätigkeit leben können. Deswegen unterrichten
sie meistens.
Aber
das heißt, sie verdienen 14.650 Euro dazu. Das wäre, ist ja ein Unterschied, als sie verdienen pro Jahr 14.600 Euro.
Also da müsste man jetzt genau gucken, sind das 14.650 Euro aus pädagogischer oder aus Lehrtätigkeit oder ist es ein Gesamtbrutto? Also, aber wie wir es drehen und wenden, Axel, es wird einfach sau schlecht bezahlt. Und 40 Euro ist auch eher an der oberen Grenze. Das müssen wir auf jeden Fall mal recherchieren. Also ich glaube, es geht da eher um 23,50 Euro pro Stunde.
Gönne jedem
und wenn du dann 10 Stunden die Woche hast,
Geld. Ja, darum geht's gar nicht.
Während keiner Semesterpause, während keiner Schulferien, dann ist das tatsächlich ein Problem. Und da kann man nicht einfach sagen, ja gut, dann sucht euch einen anderen Job. Sage ich ja zu dir auch nicht. So.
Naja, gut. Okay, also ich check das schon. Deine Erklärung verstehe ich ein bisschen. Ich würde sie gerne noch genauer verstehen. Ich rufe Frau Valentin einfach an. Ich gucke mal gerade, was die dafür abrufen würde. Hier 45 Minuten Honoraruntergrenze, sagt sie 54 Euro, 65 Euro angemessene Vergütung. Wenn wir einen Podcast über 60 Minuten mit ihr machen wollen, kostet 72 Euro Untergrenze. Und weil wir ja fair bezahlen, will sie dafür angemessene Vergütung 87 Euro. Stellen wir schon mal einen Antrag bei eurer Stiftung. Und
aber da sie ja keine freischaffende Künstlerin ist, ist das ja
weniger, ne?
Greift das ja alles nicht.
Die ist all inclusive.
Ja, genau,
die ist all inclusive.
Da gibt's einfach auch weniger. Ja, genau. Nee, gar nicht. Aber ich will nur damit sagen, Axel, vielleicht noch einen Punkt. Du kannst nicht, wenn du hörst, eine Untergrenze von 54 Euro pro Stunde, dafür kriegst du nicht mal mehr eine Stunde lang eine Physiotherapie.
Absolut.
Und wir reden hier von Leuten, die 6 Jahre lang studiert haben, die absolut exzellent in ihren Jobs sind oder in ihrer Profession sind. Nicht in den Jobs, das ist jetzt irreführend, aber in dem, was sie tun. Du weißt, was ich meine. Und das muss auch angemessen bezahlt werden. Und es kann nicht sein, dass die irgendwie wie der letzte Husten da irgendwie knapp über Mindestlohn
dafür machen wir, da sind wir auch vollkommen einer Meinung. Mir geht es in diesem Fall tatsächlich um die Art der Vermittlung und um die Formulierung der Pressemitteilung. Da bin ich vollkommen d'accord, sowohl mit Frau Valentin als auch mit dir. Trotzdem
rufen
Sie mal an. Wer auch geht Geld nicht. Braucht, ist Justus Franz. Vielleicht das noch als Abbinder. Der geht nämlich nochmal einmal auf große Tournee und hat auch Interviews gegeben. Erstens, dass er an einem Gehirntumor leidet und jetzt sich verabschieden will nochmal in einer großen Tournee. Wahrscheinlich auch vorher nochmal in seinem Konzert da in Dubai, was er da geben wird bei Hans-Joachim Frey. Und der Bunden hat er gesagt, dass er verliebt ist in seinen viel jüngeren Manager und dass das jetzt auch mal offen gemacht werden sollte. Ja, das ist er jetzt auch.
Ich muss mehr Bunte lesen. Bunte ist ja auch das oder Fachmagazin Backstage für klassische
das
Musik.
Ist ja die Bunte für klassische Musik. da hättest du es auch, lesen können. Ja?
I like. Ja, ich brauche mehr Promis, mehr Bilder, mehr Bilder, weniger Text, Axel. Das wäre halt noch wichtig
kriegst
an der Stelle.
Kriegst du. Also, er hat sein Glück, Unglück, da liegt beides ganz nah zusammen. Wenn wir die Verkaufszahlen gucken, da klickt mal rauf, wie die Konzerte von Justus Franz verkauft sind.
Und ich wollte dir noch was über den Polytonpreis erzählen, der in Musik in Berlin vergeben wurde. Naja, egal, lassen wir.
Aber du hast gesagt, das können wir noch eben nachlesen. Mach das noch eben als positives Ende, oder?
Nein, es ist nicht.
Im Gegensatz zum Opus Klassik hast du gesagt, geiles Hause.
Ja, also ich war leider nicht dort, aber der Polytonpreis ist ein Musikpreis, der von der, ich glaube, oh Gott, jetzt, bevor ich wieder das Falsche sage, Akademie für Pop oder wie auch immer. Also der Nachfolger des Echos, der ist ja seit 2018, gibt's ja den ganz regulären Echo-Preis nicht mehr. Wir wissen alle aus welchen Gründen, müssen wir hier nicht wiederholen. Und demzufolge auch den Echo-Klassik nicht. Wir in der Klassik haben uns was ganz Tolles ausgedacht, nämlich den Opus-Klassik, was das gleiche in grün ist mit einem anderen Logo und einem anderen Namen.
Darüber haben wir jetzt auch gar nicht geredet.
Aber auch. Und die popkulturelle Bubble hat seit letztem Jahr einen neuen Preis, den sogenannten Polyton-Preis. Und ich zitiere, der soll, Moment, jetzt muss ich mal diese Pressemitteilung von dem Musikrat wegmachen. Die Auszeichnungen sollen sich an den künstlerischen Leistungen orientieren und nicht am kommerziellen Erfolg. Und das ist halt der große Unterschied, dass es nicht um Plattenverkäufe oder die Schallplattenindustrie nominiert sich selbst und ihre Künstler schön einmal rundum. So, und bei der Preisverleihung, der ein mehrtägiges Event der Musikbranche vorangegangen war, schon das finde ich erstmal cool. Traten alle möglichen Künstler auf. Ihr wollt jetzt nicht wissen, wer den Preis gekriegt hat. Das stellt dann nämlich wieder in Frage. Naja, egal.
Doch, ich will das wissen. Wer? Bushido.
Das wäre cool. Also es haben unter anderem Herbert Grönemeyer, das ist ja völlig in Ordnung, bekommen für die Kategorie Text, dann aber auch Helene Fischer und auch Roland Kaiser und so. Naja, gut. Egal.
Quality
jetzt,
wins,
aber jetzt, aber jetzt kannst du dich gleich richtig aufregen, weil ich möchte hier abschließen mit einem Zitat zum Polytonpreis von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Klammern Grüne, Klammer zu, also ja, sagte, nee, komm, jetzt einmal der Tipp, Axel, was glaubst du, was sie gesagt hat zum Preis, ungefähr so?
Es ist, dass sie den miterfunden hat und gefördert hat und dass deshalb alles toll ist. Und dass es natürlich ein Zeichen der Demokratie ist, dieser Preis.
Ey, not bad, baby. Sie sagte, wir brauchen die Popmusik, aber die Popmusik braucht auch uns. Okay. Sie brauche klare Haltung, ein Bekenntnis zur Demokratie und Toleranz.
Ich kenne meine Claudia. Mach kaputt, was euch kaputt Claudia. Macht. Claudia. Ja. Was hast du gesagt? Die hat 4,6 Millionen gut. Euro für Zukunftsvision. Claudia, give me a call, I can help you. Demokratie und Kultur.
Ach so, du nimmst 2,3 davon und hilfst dir dann,
4,6.
Ach so, nee, ja. Erstmal Antrag stellen bei der Kulturstiftung. Erstmal Förderantrag stellen.
I don't call her, she calls me. Claudia, 0171. Und weißt du, den Rest kennst du.
Hör auf, ja? Deine Telefonnummer, ja.
Okay.
Bist verrückt.
Doro, okay. wir haben heute diffus in einer Spirale geredet, aber irgendwie
total.
Ist der Timelab ganz okay.
Waren.
Ja, Leute, macht's gut, bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche, also für mich dann bis übernächste Woche. Hat mir Spaß gemacht, Axel, ich gehe jetzt auf eine Party.
Ja, ciao, tschüss. Ciao.